andere Liga. Der Fußball-Podcast von 20 Minuten.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Fußball-Podcast Andere Liga 2.0. Mein Name ist Sven Forster, Sportchef von 20 Minuten. Und mit mir ist der wunderbare Fabian Feber-Ruch. Febu, wie geht's? Und wir machen heute eine besondere Folge, nämlich unser Ziel ist eine 20-Minuten-Folge, weil wir ja bei 20 Minuten den Podcast veröffentlichen und es einfach eine Vorschau ist auf das Spiel, respektive auf den Schweizer Turnierstart. Aber ich darf es trotzdem nicht vergessen. Febu, wie geht's?
Guten Tag, Sven. Genau, es gibt noch vielleicht eine Trinkpause. Das ist ja normal mittlerweile, so kurz, so Halbzeiten. Mir geht's sehr gut. Danke vielmals. Wie geht's dir? Hast du Jetlag? Bist du immer mitten in der Nacht wach? Oder wie läuft's in Frisco?
Ich habe bis jetzt zwei Nächte gehabt und zweimal mitten in der Nacht wach geworden. Aber grundsätzlich bin ich am Tag durch eigentlich relativ fit. Ich habe jetzt den Schlafmangel noch nicht gemerkt. Aber es ist trotzdem natürlich noch mal etwas anderes. Also mal schauen, wie das wird im Verlauf von den nächsten Tagen. Ich bin ja da in San Jose fast schon, also nicht Frisco. Frisco Disco.
Also ist es wirklich Räubergeschichte 35 Grad am Mittag um 12 oder ist das ein übertrieben formuliert worden?
Das ist noch schwierig zu sagen. Also es ist sicher, offiziell ist es sicher so, dass es in San Francisco kälter ist als in San Jose, wo das Stadion steht. Das ist halt mit, weil es mehr ins Landesinnere geht, weil dann das Meer nicht mehr einen Einfluss hat. Auch Berge, die die Hitze anstauen, also Hügel, die die Hitze anstauen. Bis jetzt war es nicht so gewesen. Es war warm gewesen, also man hat es schon gemerkt, man hat schneller angefangen zu schwitzen. Aber ich weiß jetzt nicht, wie das morgen ist, ehrlich gesagt. Es gibt Räubergeschichten, es gibt Wetterberichte, die sagen 38 Grad, es gibt aber auch Geschichten, die sagen, es sind um die 30 Grad rum. Ich glaube, es ist gerade so, dass Nazi einigermaßen gut klarkommt.
Also das Lustige ist ja, beim Sven ist jetzt noch Freitag, bei mir ist schon Samstagmorgen, darum sagt er natürlich morgen, nicht verklüpft, das Spiel ist
heute. Entschuldigung, ja.
Das Spiel ist heute Abend, das ist etwas, was man schon auffahren ist in den ersten Tagen. 9 Stunden ist viel, also das ist, echt, ja, das ist wirklich fast einen halben Tag, logischerweise. Und übrigens ist das Spiel in Santa Clara, wenn ich mich nicht täusche, im Super Bowl Stadion 2026, wo das richtige Team verloren hat, von dem her. Alles gut, Tom. Was hast du so? Hast du Erinnerungen an San Francisco? Oder bist du zuerst mal San Francisco Area?
Nein, ich bin schon mehrfach gewesen. Also ich habe zum Glück alles schon gesehen, weil jetzt komme ich gar nicht dazu, zum noch Sightseeing machen, ehrlich gesagt. Das heisst, mein Weg vom Hotel zum Stadion, vom Hotel zum Stadion und dann zum Flughafen ist relativ geprägt. Aber ich habe eine gute Erinnerung an San Francisco. Ich habe es als mega schöne Stadt gefunden. Der Pier. Ist Reisli wert, die schönen farbigen Häuschen. Aber man darf natürlich auch nicht vergessen, was mir auch schon aufgefallen ist, der Fentanyl spielt eine grosse Rolle, die Drogen da in dieser Stadt. Je nachdem, wo du abbiegst, kannst du einfach komplett nachher bei kompletten wie so Zeltstädten landest dann, wo Obdachlose sind, Drogenabhängige. Und das siehst du relativ viel in San Francisco. Und das ist so eine Erinnerung, die ich habe, als ich auch mal angeboren bin mit dem Auto und dann einfach so das Gefühl hatte, dass einer neben dem Tag gestorben, weil er sich nicht mehr bewegt hat, bei 30 Grad oder so, wie wir dort damals hatten. Ist schon ein Welt der Gegensätze, kann man glaube
ich
auch sagen.
Ja, das ist auch so meine Erinnerung. Ich war auch mehrmals in San Francisco, zuerst mal Anfang 90er Jahre. Und eben, es ist ja wirklich eine Traumstadt in dem Sinn, so ein Sehnsuchtsort für viele. Aber hat sich im Verlauf der Jahrzehnte tatsächlich zum ja, Drogen-Hotspot, wie auch immer. Leute aus ganz Amerika gehen dorthin, wo halt die klimatischen Bedingungen zum Beispiel besser sind als Chicago, zu Detroit oder zu New York oder was auch immer. Mhm. Aber sie haben es, glaube ich, mittlerweile wieder ein bisschen besser unter Kontrolle, wenn man das so sagen kann. Du kannst mich korrigieren, wenn es nicht so ist, aber es ist natürlich ein Riesenproblem und eine sehr traurige Geschichte, klar.
Also ich war ja zuletzt, also relativ schnell nach Corona, wo es natürlich noch viel mehr Obdachlose gehabt hat. Weil dort halt die ganze Wirtschaft eingefallen ist in den USA. Dort ist schon schlimm gewesen. Also ich bin jetzt das dritte Mal da in der Gegend. Beim ersten Mal ist es mir gar nicht so aufgefallen. Beim zweiten Mal extrem. Und jetzt bin ich halt nicht in der Stadt San Francisco gewesen, sondern mehr bei der Santa Clara, San Jose Area. Und dort bin ich auch nicht in der Stadt, sondern ein bisschen außerhalb. Und eher so beim Silicon Valley habe ich das Gefühl. Wenn du so rumfährst, also da ist viel so Tech-Giganten in der Gegend. Und das ist nochmal eine andere Welt irgendwie.
Darf ich schnell eine Geschichte erzählen, WM94? Es geht nicht lange, ich habe keine Zeit. Also ich bin dann in Gimmer gekommen, also sicher schon mal erzählt, sonst ist es egal, das ist sicher lang her. Und mein Papi hat mir dann, ja, es war ein sehr schönes Geschenk, wo ich in Gimmer bekam, 2 Wochen WM94 geschenkt, mit 16. Und zwar haben wir Achtelfinale in New York, Viertelfinale in Frisco, Halbfinale in Los Angeles. Das Achtelfinale in New York war Mexiko-Bulgarien. Aber ja, nicht ein grosses Spiel, aber natürlich cool in New York. Und dann wäre der Viertelfinale, bin ich jetzt nicht nachschauen, ich glaube, Schweden-Rumänien in San Francisco gewesen. Auf jeden Fall haben wir Freunde gehabt, wo ich sie können Billion organisieren in New York. Deutschland-Bulgarien, wunderbare Viertelfinale, wo der Jordan Letzkopf die Deutschen rausgeknallt hat, haben wir diesen Match geschaut oder einen anderen Match geskippt in San Francisco. Sie aber dann gleich vom Flug her, irgendwie sind wir gleich auf San Francisco, das weiss ich noch, ohne ein Match zu schauen und dann runter auf Los Angeles. Und dort habe ich dann Brasilien Halbfinale gegen Schweden, Brasilien Finale gegen Italien dürfen schauen. Aber das Lustige war, ich war 16, hatte natürlich nicht viel Geld. Ich mein Papi gesagt, irgendwann lade ich dich zum Essen ein. Und das habe ich dann in San Francisco gemacht, in einem schäbigen Chines. Eine sehr lustige Erinnerung, hat irgendwie $11 gekostet. Und ich hatte das Gefühl, jetzt bin ich recht grosszügig. Und mein Vater hat mir so gesagt, Junge, so geht das denn nicht. Das nächste Mal tust du mir ein schönes, unglaublich schäbiges Chines. Aber egal, vielleicht ist es langweilig für dich, aber das ist so ein meine WM. Schlussendlich haben wir kein Spiel gesehen in San Francisco.
Oh nein.
Ja, aber egal.
Das ist aber schade.
Dafür haben wir die Deutschen gesehen ausscheiden. Das ist
ja, das ist für dich natürlich absolut ein Traum. Für dich natürlich ein absoluter Traum. Also ich bin heute noch im Stadion gewesen. Ist schon also in der Pressekonferenz und auch in der Pressebox. Man muss sagen, dass die Journalisten in den meisten US-Stadien so Presseboxen sind. Das heisst hinter Glas. Das heisst, egal wie heiß es morgen ist, bei uns ist es eher kalt. Also wir haben es heute schon gemerkt, draußen ist heiß gewesen, laufst rein und dann kommt die Klimaanlage, die zuschlägt. Und von der Stimmung kommst du auch nicht so viel mit über. Aber das Stadion ist schon eindrücklich. Also das sieht richtig außen richtig cool aus. Und ich bin gespannt, wie es morgen dann im Fernsehen für die Leute aus der Schweiz aussieht.
Ja, und damit zum WM-Start. Also mein Eindrücklichste ist eigentlich schon die Stadion. Also das Azteca-Stadion ist sowieso genial. Und ich meine, das in Los Angeles, hast du ja sicher auch gesehen, das Startspiel der Amerikaner, ist schon eine riesen geile Arena, wenn ich das so darf sagen.
Ja, also so faszinierend bin ich auch schon gesehen. Das ist wirklich eindrücklich. Das freut mich auch extrem. Es ist wirklich eine atemberaubende Arena und das könnte es halt einfach. Die Stadien sind schon sehr cool. Also auch in San Diego, wo Kollegen waren, sind, da gegen Australien, wo das Testspiel nicht so gut war. Das Stadion war besonders gewesen. Irgendwie hat es Charme gehabt. Es ist nicht einfach so ein 0815 Stadion, wie es so oft gibt, teilweise in Europa mittlerweile bei so einem Neubau, sondern sie alle haben irgendetwas Spezielles. Und das haben jetzt San Francisco hat das, LA hat das und ganz viel mehr.
Also dort ist ja der Schweiz Bosnien. Aber komm, Spieler der Woche, Granit Xhaka, Team der Woche, natürlich die Schweizer Nazi. Du bist ein PK gewesen in dem Fall. Was hast du für einen Eindruck vom Granit bekommen?
Ja, angespannt, aber irgendwie doch auch vorfreudig und locker. Es ist noch schwierig zu beschreiben. Ich tue jetzt da gerade zwei Gegensätze oder respektive aufzählt. Aber irgendwie hat das am Anfang so nochmal seine Kritik, über seine Kritik geäußert, die er gesprochen hat, dass er jetzt da, dass es besser wird, hat dann aber auch im Verlauf der PK immer mehr Spass bekommen, hat mit Murat Yakin gespasselt, hat auch spassige Antworten gegeben natürlich, weil der Muri da immer mitgespielt hat. Also irgendwie hat man so eine Lockerheit gespürt, aber am Anfang von der PK auch so eine gewisse Anspannung. Aber ich glaube, das ist genau die Mischung, die es braucht von so einem WM-Start gegen so einen Gegner.
Ja, ich habe das natürlich auch mitverfolgt. Sehr viele Sprüche, sehr locker, alles gut, dann gut. Ich habe irgendwie das Gefühl, es hat es gebraucht, was der Granit gesagt hat, dort so ein bisschen das Larifari in seinen Augen aufzubrechen. Mhm. Irgendwie tut es mir alles ein bisschen positiv. Ich habe schon Anfangswoche im letzten Podcast gesagt, ich bin nicht ganz so optimistisch. Das Gute daran ist, und das habe ich jetzt wirklich auch festgestellt, ich meine, das geht so lange. Und eigentlich ist ja die Vorrunde nicht gerade ein Grümpelturnier, aber eben, es kann eigentlich nichts passieren. Das ist vielleicht das Gute, wo ein paar Sachen stimmen mir nicht so positiv. Wir kommen auch auf die Mannschaft, auf die Kaderzusammenstellung vielleicht auch. Aber gegen Katar muss man sagen, also das ist das schlechteste Team in der WM, in all diesen Power-Rankings weltweit. Ja, also klar, der Druck ist auf der Schweizer Seite, aber viel kann nicht passieren. Sind wir uns da einig oder bin ich da jetzt zu forsch?
Nein, da sind wir uns komplett einig. Also für mich ist die Gruppe, und ich glaube, das Ergebnis, was jetzt im ersten Spiel gegeben hat, zwischen Kanada und Bosnien, spielt auch noch mehr in der Schweizer Gruppe in die Hand. Es ist schon spät, also wenn jetzt noch Wortfehler kommen.
Das ist geil, die Schweizer Gruppe. Genau.
also es liegt eigentlich alles bereit für die Schweiz, um da profitieren von dieser ganzen Sache. Und nein, das, du kannst nicht rauskriegen, du darfst rauskriegen. Und das wissen sie auch. Aber umso schwieriger ist das Startspiel gegen Katar. Wenn du einfach das Gefühl hast, alle, also wir, unser WM-Experte an der Giga hat mir gesagt, die Schweiz kann ja eigentlich nur verlieren. Und das ist so. Katar kann nur gewinnen, die Schweiz kann nur verlieren. Wenn es ein klassisches 3-0 gibt, wo irgendwie 3 Goal fallen, gut verteilt auf das Spiel, dann redest du am Schluss einfach, ja gut, Pflichtsieg. Wenn aber lang 0-0 steht und du am Schluss 1-0 gewinnst, dann fängst du schon an Kritik äußern. Wenn du sogar nicht mal Sieg holst, dann, ja, dann brennt der Baum. Also die Schweiz kann wirklich eigentlich nur verlieren. Und das ist Gefahr. Aber das mit dem gut drauf, also es ist schon ein bisschen komisch in dieser Pressekonferenz. Da ist noch die Frage aufgekommen, eben nach diesen Nebengeräuschen. Und da hat der Muri gesagt, ja, Fußball ist ein Showbusiness und man probiert ja das Beste zu geben. Also mehr für das Showbusiness gemeint, damit die Leute ja etwas im Schreiben haben. Dann ja auch sehr, ja, man kann es jetzt positiv sehen, dass man nicht nochmal gross auf die Nebenschauplätze eingegangen ist, aber es hat mich trotzdem ein bisschen komisch gedunkt, irgendwie so schnell runtergerattert.
Also ich muss dir ehrlich gesagt sagen, ich meine, sie können froh sein, die Schweizer Nationalteam, dass die Schweizer Medien so zahm sind. Also solche Sachen, die jetzt da passiert sind, stell dir das in anderen Ländern vor. Es gibt noch eine Art Rassismusvorwurf von Akanji gegen einen Hauptsponsor. Es gibt noch den Doppeladler wieder. Also die Schweizer Medien sind jetzt irgendwie so ein bisschen, fast wie Embedded Journalism, habe ich manchmal den Eindruck. Ist jetzt noch spannend für mich, von außen zu verfolgen. Also ja, nicht irgendwie ins Wespennest reinstechen, schön ruhig bleiben, man ist ja dort nah dran. So ein Eindruck habe ich und das ist alles gut. Das ist okay, die Schweiz soll jetzt shooten, um das geht es dort in den USA, Mexiko, Kanada und nicht um etwas anderes. Und gleich irgendwie, wir haben den Granit formuliert, wie immer, hohe Ansprüche und es geht mega lang. Wir haben ja den Spielplan nochmal angeschaut vorhin. Also klar, wir haben jetzt alle uns gefreut auf die WM. Es war ja, ein cooler WM-Start gewesen, mit schönen Goal und so weiter. Aber es ist jetzt eine zähe Sache. Und darum umso wichtiger ist ein solider, guter Start, ein 2-0. Von mir aus ein 3-0, es reicht auch 1-0, damit ja nicht erst irgendwie wieder gerübelt wird und dann die Geschichten dafür geholt werden, die jetzt ein bisschen zahm behandelt wurden.
Also du hast einen Punkt, das ist nicht recht im ganzen Kontext. Wenn jetzt die schon ein Spiel gehabt hättet, das gegen Katar nicht gewonnen wird, dann wird das wahrscheinlich auch in der Gesellschaft, also nicht nur medientechnisch, sondern vielleicht auch in der Gesellschaft anders verfolgt. Also ich kann es ja offen raus kommunizieren. Ich meine, die Geschichte mit dem Doppeladler, die wir gebracht haben, das ist Leserinteresse okay gewesen. Ist jetzt aber auch nicht eine Geschichte gewesen, die da durch die Decke gegangen ist. Und ich habe sehr das Gefühl, wenn jetzt die Schweizer Nazi negativ starten, das Turnier, dann kommt einfach so eine Geschichte automatisch viel mehr Drive über, was sie jetzt gar nicht aufgenommen hat. Oder? Und das hat nicht unbedingt mit Medien zu tun, sondern hat damit zu tun, dass einfach in der Gesellschaft die Leute das nicht so ja, extrem interessiert, wenn es einigermaßen läuft. Oder? Und ja, darum ist wirklich, du hast vollkommen recht, der Pflichtsieg muss an und am besten überzeugend, ehrlich gesagt. Also Mexiko ist als Beispiel gefallen, in Mexiko gegen Südafrika. Ja, ist verdient gewesen. Ich hoffe schon ein bisschen mehr als Schweiz, hätte ich gesagt, Katar als das, oder nicht?
Mal unterm Strich 3 Punkte. Oder? Und der Granit hat das ja, nicht einfach so gesagt. Und das ist das, was ich meine. Das schwellt ihm. Er ist so maximal ehrgeizig. Und wenn er irgendwie 1% Abweichung spürt, bei irgendjemandem mit dieser Monsterdelegation von 60 Leuten oder was auch immer, dann kommt das wieder rauf. Das meine ich. Das ist nicht einfach so irgendein Judi-Hui-Ausbruch. Nein, der hat das Gefühl gehabt. Und jetzt will er 100%igen Fokus von allen. Und das wird spannend sein, weil es eben so lange geht. Und ich weiß nicht, was denkst du? Ja, vorhin die La Gazzetta aus Italien und die L'Equipe aus Frankreich angeschaut. Samstagsausgabe. In L'Equipe spielt die Schweiz mit einer Dreierkette, in La Gazzetta mit einer Viererkette. also die grossen Sportbibeln sind sich nicht einig. Was erwartest du? Was denkst du? Was ist besser für die Schweiz?
Oh, das ist so eine schwere Frage. Vor allem kann man es ja so und so sehen. Also sie sind ja nicht müde zu betonen, dass sie beide Systeme können spielen können. Also sie sind wirklich nicht müde, das zu betonen. Also das ist ja mit eigentlich jeder Pressekonferenz wird ja gefragt, die ganze Schweiz interessiert sich darüber. Ist natürlich auch immer so eine Aussage. Ich glaube, 3/4 der Leute, die den WM befolgen, wissen nicht, ob er 3-Kette oder 4-Kette den Unterschied. Aber so grundsätzlich ist das die grosse Frage. Und ich glaube, gegen Gegner wie Katar und jetzt zum Beispiel vielleicht, Man kann es so oder so anschauen, aber ich glaube, die Dreierkette gegen Gegner wie Katar schadet schon nicht, mit 2 schnellen Flügelspielern auf der Seite nachher. Oder respektive ein schneller auf der einen Seite und auf der anderen ein sehr variabler Spieler. Wenn man jetzt zum Beispiel an einen Ebischer denkt, oder dann lässt du links auf einmal einen Doi oder einen Vargas laufen. Oder umgekehrt. Ich glaube, das würde Katar gut tun, dass man dort ein bisschen Variabilität hat, aber auch trotzdem Geschwindigkeit auf den Flügel.
Ja, ich finde halt das Problem vom Schweizer Kader sein, wenn der Viererkette spielst, sind die Aussenverteidiger. Silvan Widmer und vor allem Richie Rodriguez, absolut verdienstvolle Spieler, sensationelle Leistungen in den letzten Turnieren, aber es kommt schon nicht so viel gegen vorne. Aber du hast völlig recht, man kann das so und so sehen. Das kann, ich sage jetzt im Achtelfinale gegen Portugal, willst du gut stehen, willst du eingespielte Automatismen haben, ja, dann ist es gut. Ich bin auch der Meinung, mit der Dürkette hast du drei zentrale Verteidiger, wovon, ja, die können ja auch ein bisschen Fußball spielen, die dort spielen, wie der Zakaria zum Beispiel spielt. Und dann ist immer noch der Freuder und der Granit, die ja auch gutes defensives Denken haben. Und der Rest kann er von mir aus gegen Führer spielen. Du kannst den Manzambi, der für mich der Keyplayer in dieser WM ist, für die Schweiz. Ich hoffe wirklich, dass der Murat Yakin mutig genug ist und ihm Auslauf gibt. Weil ich in den Testspielen gemerkt, die Spieler geben ihm den Ball. Sie wissen, er ist bei ihm gut aufgehoben. Er macht etwas, er kreiert Situationen. Er geht in Abschluss, er kann aus nichts eine Situation kreieren. Ist so ein bisschen Neymar-esk, manchmal sogar, sein Spiel. Natürlich stabil, natürlich anders als der Neymar spielt. Aber er hat etwas, was kein anderer Spieler hat, außer der Alvin Sanchez, der leider nicht dabei ist. Finde ich nach wie vor ein Versäumnis. Geht in so engen Spiel. Aber egal, Klammern geschlossen. Und darum musst du den Manzambi das Zähne geben. Nein, noch zwei vorne hast, zwei schnell, sagen wir, ein Doi, Embolo, wie auch immer. Das ist für mich in der Vorrunde das beste System. Aber der Trainer oder irgendein Taktikguru würde sagen, es spielt gar nicht so eine Rolle, Nummern 3-5-2, 4-1-4-1, whatever, sondern wie sie es interpretieren. Und das stimmt natürlich auch wieder. Oder? Ein Kimmich bei Deutschland, nur schnell rechtsverteidigt, der spielt bei Ballbesitz im zentralen Mittelfeld. Also je nachdem, wie gut dass sie ihre Rolle interpretieren. Der Ebischer ist sehr flexibel, der Rieder ist ein sehr schlauer Fußballspieler. Es kann so und so Vor- und Nachteile geben. Es ist für uns spannend. Und gleich finde ich, es ist ein Zeichen, die Aufstellung, spielt der Manzambi, spielt auf dem Zähne, spielt die Schweiz gegen Führer. Das ist für mich fast entscheidender.
Prognose, meine Prognose, spielt der Rodriguez spielt mit der, in der Dreierkette, Zakaria bleibt auf der Bank und der Manzambi hat einen Platz in dieser Mannschaft. Und, ja. ich kann auch mit gutem Gewissen, ich weiss, du bist ein grosser Zakaria-Verfechter, ich finde das auch ein super Spieler, aber jetzt gegen ein Team wie Katar, wie du hast vorher angesprochen, es müssen dann auch Spieler sein, die können Fußball spielen in so einer Dreierkette. Und das kann der Ritchie. Das kann er definitiv. Und er wird auch nicht überrannt werden von den Kataris. Deshalb ist es nicht mehr so ein, meiner Meinung nach nicht mehr so ein schlechtes Ding. Und man darf nicht vergessen, er würde mit dem Granit zum Schweizer WM-Rekordspieler werden. Mit 13 Einsätzen. Das kann man ihm ja nicht wegnehmen.
ja, es macht alles Sinn, was du sagst. Ich finde es gleich, und das habe ich wahrscheinlich schon tausendmal gesagt, es ist im Yakin sein grosses Versäumnis, dass er für den Zakaria in den letzten Jahren einfach keinen Platz gefunden hat. Es kann nicht sein, dass so ein grossartiger Fußballspieler, der Captain in der Top 5 Liga bei einem Spitzenclub ist, einfach keine Rolle spielt und spielt Nummer 14, 15. Es ist auch ein bisschen respektlos. Aber ja, das... Wahrscheinlich spielt es gegen Katar tatsächlich keine Rolle. Der Ritchie ist ballsicher, routiniert, weiss, wie es geht. Es spielt wahrscheinlich keine grosse Rolle. Ja.
Meiner Meinung nach muss der Zakaria halt, wenn er in die Hinten spielt, dann muss er in der Mitte spielen. Und das wird nicht passieren. Das hat man jetzt auch bei den Tests gesehen, wo er gespielt hat. Er hat trotzdem nicht als Mittel-Innenverteidiger gehalten, sondern ist als auf der rechten Seite aufgestellt worden. Das bin ich nicht so Fan. Von dem her gesehen, ich liebe den Linksfuß noch im Team drinnen mit dem Ritchie. Über wen wir auch noch mitreden, ist der Gregor Kobel. Es ist sein erstes Turnier als Nummer 1. Ist ein bisschen unter dem Radar gefahren. Ich meine, am Anfang auch bei Dortmund. Eine riesige Saison gespielt, ist auch gut ausgezeichnet worden. Gilt als einer der besten Goal in der Bundesliga. Zu Recht natürlich. Aber so ein bisschen der Hype ist ein bisschen weg. Habe ich das Gefühl, so von außen. Aber er hat sich in der Nazi auch gefangen nach dem Debakel-Start, den er hatte. Also kann er nicht viel dafür, aber immer ein Goal bekommen. Und was erwartest du von ihm für ein Turnier? Ich glaube, er wird sehr gut sein.
Also ich habe über ihn auch noch geschrieben im Kicker. Und dann ist mir aufgefallen, als ich noch mal nachgeschaut habe, recherchiert habe. Und auch das Gefühl im Umfeld. Also er ist jetzt nicht mega populär in der Schweiz. Er ist natürlich mit 14, 15, 16 schon mit der Bundesliga erste Verbindung gebracht, oder sehr früh auf Hoffenheim, Augsburg, Stuttgart. Er war eigentlich gar nie in der Schweiz gewesen. Er hat gar nie Spuren hinterlassen. Außerdem geht es Nachwuchs sehr früh. Er ist jetzt nicht der Typ, wow, wo alle Leute auf ihn hergehen, wo er einfach irgendetwas ausstrahlt. Er ist sehr nüchtern. Und am Anfang, wenn du auf Jan Sommer kommst, wo Everybody's Darling ist, Traumschwiegersohn, Sponsorenkönig, nicht ganz so einfach. Er ist ein anderer Goalie-Typ. Er hat tatsächlich auch ein bisschen Pech mit seinen Einsätzen, viel Goal bekommen. Und er hat jetzt halt noch keinen grossen Moment gehabt. Es gibt keinen Kobel-Moment. Es gibt, wenn du an Jan Sommer, wow, da sieht jeder Kylian Mbappé, Bukarest, es gibt ein paar schöne Sommermomente. Die hat der Kobel noch gar nicht können haben. Da spielt alles ein bisschen rein. Er steht schon ein bisschen unter Druck, aber natürlich, wenn du all die Power-Rankings anschaust, 100 Player to watch und so weiter. Wenn überhaupt der Schweizer Spieler jemals dort irgendwo erwähnt wird, unter den 100 grössten Spielern ist er, oder vielleicht noch der Granit, aber auch er erstaunlich wenig, so in diesen grossen Apps, Athletic oder so. Ja, der Manzambi vielleicht noch, als einer der Aufsteiger, aber das ist das, was ich letzte Woche schon gesagt habe, die Schweiz wird sehr im Ausland sehr gering geschätzt, erstaunlich gering geschätzt, und eben der Kobo ist vielleicht neben Akanji und gar nicht der Einzige, den man in die internationale Klasse darf tun darf, als Schweizer. Und darum, ich bin manchmal erstaunt, wie optimistisch das mehr in der Schweiz sind, weil die Schweiz halt bewiesen hat, dass sie besser spielen kann als die Summe von der individuellen Qualität. Aber er ist natürlich schon der, der wahrscheinlich ja, der Einzige ist, den man vielleicht sogar in ein All-Star-Team könnte wählen, irgendwo mal weltweit gesehen, wo er halt auf seiner Position, sagen wir mal, zu den 10 Besten der Welt gehört. Einverstanden?
Ja, einverstanden, aber das Standing von der Schweiz, das ist wirklich... ist auch teilweise nicht zu erklären, wie das Training daherkommt, weil man einfach die kleine Schweiz ist. Ich glaube, das ist der einzige Grund. Und eben vielleicht, ich meine, man hat den Granit, der seit Jahren meiner Meinung nach Weltklasse ist, wo das auch bewiesen hat bei mehreren Clubs. Und dann hast du Spieler wie Manuel Akanji und Gio Kobel, die trotzdem zu den Besten gehören von ihrer Zunft, finde ich. Aber nicht als riesen Superstar. Und so Nationen wie... Jetzt würde ich sagen Norwegen, aber die hat doch zwei, drei so Superstars. Aber irgendwelche eine Nation, die vielleicht einen Superstar hat, der ähnlich sonst ist wie die Schweiz, sticht einfach viel mehr raus, weil sie halt einen Superstar haben im internationalen Ansehen. Aber dass der Garlin in die Top 50 geschafft hat, oder für einen Hincapier bei der Athletik zum Beispiel, ja, das muss man jetzt nicht verstehen grundsätzlich. Aber du wirst sicher jetzt etwas dazu sagen.
Ja, ist wirklich interessant. Ich war auf einer Golfpressereise in Terre Blanche. Das ist so eines der schönsten Golfresorts der Welt. Und dort war sehr internationale Besetzung. Finnische, britische, französische, italienische Journalisten oder Golfschreiber. Und wir haben über die WM geredet, logischerweise. Und es ist wirklich interessant. Nicht einer von denen hat gefunden, wir, die Schweiz, haben aufregenden Fußball. Und es ist natürlich sehr Premier League-lastig, häufig zu denken. Aber meine Norwegen hat der Haaland, Bosnien hat der Zeko, es gibt fast bei jedem. Und die Schweiz hat, ich sage auch, der Granit hat unglaubliche Karriere gemacht, aber er ist halt nicht einer, der 25 Goals schießt. Er ist nicht.
Ja, er ist halt der Mittelfeldspieler.
Ja, und irgendwie, ja. Which is the best player from Switzerland, ist so die Frage. Ich sage, ja, Jungs, Akanji didn't he? Ist er nicht gescheitert bei City, ist so ein bisschen Standing gewesen. Gregor Kobel, good goalkeeper. Also, ja, okay, das ist einfach die kleine Schweiz. Wer hat schon ein Doi spielt dann eben Nottingham und so weiter. Oder? Das ist so ein bisschen, egal was ich gesagt habe, für die Schweiz besser zu machen oder zu sagen, das ist eine gute Mannschaft, die hat Italien geschlagen letztes Mal in EM, die hat gegen England Pech gehabt. Ja, aber die hat ja keinen, der wirklich, wow, wo mir zu aufregend dünkt. Und das ist halt, wir sind halt die Schweiz. Und wenn du von außen drauf schaust, das Schweizer Team hat jetzt tatsächlich kein Haaland. Haaland ist natürlich Ausnahmespieler, aber fast jede Nation hat irgendeinen. Gyökeres kennt man viel mehr.
Ja, ja. Also vor allem, also ich meine, ich würde, also ganz ehrlich, der Granit ist fünfmal besser als der Gyökeres, eigentlich okay. Über die letzten Jahre. Aber der Gyökeres ist ein Stürmer, der mal 70 Millionen gekostet hat. Und durch das ist er einfach automatisch im Standing da. Höher momentan. Das ist einfach, das ist auch ein Fakt. Und halt eben, der Garnet ist zwar also ein brutaler Übersichtsspieler, Ball wieder die ganze Zeit, er hat eine grandiose Technik, aber er ist auch ein Arbeiter. Er ist ja trotzdem ein Arbeiter. Und er ist ja nie so ein Typ wie Dinja, der noch ein Zauberer ist im zentralen Mittelfeld, sondern der Garnet verrichtet seine Arbeit. Die macht er perfekt und die macht er besser als fast jeder auf dieser Welt, auf dieser Position. Aber er ist kein Zauberer und durch das ist die Standing natürlich auch wieder ein bisschen geringer. Aber alle Clubs, von der Rest lieben ihn ja, von dem her gesehen.
Ja, aber dann kommst du auch, dann gehst du das Team durch. Widmer, Freuler, Vargas. Das sind jetzt nicht Spieler, die im Ausland, die du immer aus ihrer Warte bist, sagst, oh, wow, really great player oder so. Ja, wer ist der Silva und Widmer?
Ja, aber eben, Akanji gescheitert basiert, ist doch ein Witz. Ich meine, Akanji hat beim Guardiola eigentlich konsequent gespielt, hat grossen Titel gewonnen, spielt jetzt bei Inter Mailand die ganze Zeit. City hat ausgemischt. Das hat aber nicht damit zu tun, dass Akanji ausgemischt worden ist, sondern weil City einfach irgendwas komplette Rebuildet machen, nachdem sie ein Jahr etwas nicht gewonnen haben, was jetzt auch in die Hose gegangen ist.
Also, ich habe es versucht zu erklären, ja. Aber weißt, es ist vielleicht noch ein spannender Punkt, dass recht viele Spieler, ist ja immer so im Sommer, aber ja, gleich, wo man noch nicht weiss, was sie nächste Saison spielen. Es hat sogar Spieler wie der Ricci oder Freuler, die vertragslos, also bis Ende Juni haben sie noch ihren Vertrag natürlich, aber ja, das ist auch ein Risiko, wenn die verletzt ist und so. Embolo, glaube ich nicht, dass er bleibt. Auch beim Granit gibt es ja Gerüchte, beim Kopu sowieso, wenn er eine gute WM spielt, und Doi und so weiter. Das ist auch noch spannend, oder? Dass die Spieler echt quasi jetzt auf der frühestmöglichen Bühne können performen können. Und nicht zu reden von Manzambi. Stell dir vor, der schießt durch 2 Goal. Und dann gegen Bosnien nochmal 1. Also ja, das ist, es ist sehr spannende Ausgangslage. Eine sehr dynamische Ausgangslage, finde ich auch. Weil das sind ja der gleiche Berater. Es ist eine lange Zeit, wo ein- und ausgehen, Angebot. Ja, es ist eine spannende Woche auf jeden Fall. In allen Belangen.
So, dann machen wir noch ein gutes Spiel der Woche. Ist natürlich Katar, Schweiz-Katar, weil wir natürlich über das Spiel reden. Wir werden dann nach dem Spiel dann sicher noch eine Folge aufnehmen, relativ zügig. Du weißt, wir wissen noch nicht wann zeitlich, aber es kommt sicher relativ schnell. Ja, Katar, die Asienmeister sind es zweimal geworden, darf man nicht unterschätzen. Sie haben doch schon eine Seite gewonnen. Du hast vorher angesprochen, Power Ranking ganz tief rein. Was auch noch ein Punkt ist, eigentlich alle Spieler, die in der heimischen Liga unterwegs sind, die kaum Legionäre, erfolgreicher Trainer, respektive einen grossen Namen mit dem Lopetegui. Aber, und das hat bei uns ein Verfolger von diesem Team gesagt, ein Journalist aus der Gegend, sie haben durch den Iran-Krieg haben sie natürlich schon auch noch ein bisschen Pech, also im Hinblick auf die Vorbereitung, dass sie 2 Testspiele müssen absagen müssen, dass sie am Schluss nur 2 können, dass das Team nicht ganz zusammenwachsen können. Aber eben, also man muss schon sagen, die Alleinqualität vom Team, keine Chance. Also das kann wie nicht passieren.
Ja, sie haben ihre grosse WM eigentlich vor 4 Jahren gehabt, wo sie kläglich gescheitert sind, in der Vorrunde, die Heim-WM. Was macht man, wenn man nicht so viel Ahnung von einem Team hat? Man geht auf den Transfermarkt, Kaderwert 19 Millionen, also in Super League wären sie 2. gewesen, Winterthur hat noch tiefer. Und 8 Millionen leider Akram Afif, wo schon ein paar Goal geschossen ist in ihrer Karriere, aber ja, wer ist der Akram Afif? Klar, der Trainer ist sehr erfahren. Ich bin sicher, er gibt einen guten Matchplan mit. Er war übrigens der 3. Goalie von Spanien, WM 94 in den USA, wenn ich es richtig
nachgeschaut
habe. Scheint, wenn ich es richtig nachgeschaut habe. Und er hat ja, der WM in Russland, ist er ja 2 Tage vor einem Eröffnungsspiel von Spanien rausgeknallt worden, wo er bei Real unterschrieben hat. Also endlich sein WM-Debüt. Ja, nicht ganz mit Spanien, aber sonst, ja, Katar, die sind ja nur dabei, wo das Teilnehmerfeld aufgebleitet ist worden. Es ist unfair, was ich jetzt sage, Birre, Äpfel und so, aber wenn ich denke, dass Italien zuschaut und vorher, als ich die Lacazette durchgeblättert habe, und dann spielt Katar, ja, aber klar.
Man muss sagen, wie Infantino hat gesagt, vielleicht muss man das Team ja auf wie viel 200 Mannschaften aufstocken, dann kommt es Italien auch noch, schafft es Italien auch
noch. Das ist ja lustig.
Hat er sich keine Freunde gemacht. Zu dem Thema, zum FIFA-Thema, also eben, ich glaube, wir können auch nicht mehr zu Katar sagen, du hast jetzt gerade den grossen Namen angesprochen. Wir werden sehen, was der Fall ist, aber sie werden sicher eher nicht gerade den Ballbesitz übernehmen. Ich glaube, das wird sicher nicht passieren in der Schweiz. Aber man muss trotzdem aufpassen. Jetzt eben vielleicht weniger Katar, aber da werden wir drüber reden. Bosnien und Kanada. Kanada hat einen guten Eindruck gemacht im Spiel gegen Bosnien. Habe ich gefunden. Die werden schon getrieben von ihren Fans. Das wird schon nochmal etwas mehr. Und ich bin schon froh, wenn die Qualifikation für die K.O.-Phase schon nach dem Bosnien-Spiel vorbei und muss nicht über Kanada laufen am Schluss. Also das wäre dann schon sowieso sehr enttäuschend.
Ja, das wäre ein enges Spiel. Bin ich dir Meinung, du hast noch etwas FIFA, was ich sagen, oder ist das?
Ah ja, genau. Es gibt ja, wir werden es morgen auch sehen, ich gehe schwer davon aus, das Stadion, wo wirklich ein Tempel ist, wird nicht gut gefüllt sein. Es gibt ja die widersprüchlichsten Berichte über die Ticketvergabe. Ein Thema, das man glaube ich aufmachen kann, ist, wenn man sich bemüht hat um ein Ticket am Anfang, dann hat man ein billiges Ticket bekommen. Ich glaube, das kann man also festhalten, wenn man das unbedingt nicht wollen machen. Wenn man spontan möchte gehen, dann ist es schwieriger geworden. Und da hat die FIFA einfach komplett versagt, meiner Meinung nach, indem sie ihren Zweitwert eingeführt haben, aber keine Begrenzung eingeführt, mit dem zweiten Mal nicht eine Begrenzung eingeführt haben, dass man das Ticket nachher nicht kann für den doppelten Preis verkaufen oder noch viel mehr. Und das ist jetzt ein Salat, das haben, wieso die Spiele auch nicht so voll werden sein. Weil die Amis, die ja so Events lieben, wir beide kennen uns da mit Amis aus, die lieben es gar in ein Stadion, egal was für ein Sport läuft, und dort einfach Bier trinken, etwas essen und mit Freunden verbringen, die können sich das gar nicht leisten. Und darum werden so Spiele wie Schweiz, Katar, Österreich, Jordanien, ist auch in diesem Stadion einfach wirklich ein Trauerspiel, sage ich so. Und die FIFA wird es trotzdem als relativ viel verkaufte Tickets werten, obwohl dann das Spiel relativ leer wird sein.
Weißt du was?
Weil die zweiten Marktganoven einfach Gangster sind.
Schau dir heute vor dem Match, ob es gibt gar keine Möglichkeit, noch Matchtag Tickets zu kaufen vor dem Stadion.
Nicht, dass ich wüsste, nein. Also das Problem ist ja, du könntest ja jetzt offiziell auf dem FIFA, nicht auf dem 2. März, sondern du kannst offiziell noch Tickets kaufen. Nicht mehr für den billigen Sektor, sondern für den teuren Sektor. Und dann sind der Preis, die Originalpreise, sind dann meiner Meinung nach völlig legitim gewesen.
Mhm.
Aber halt, wenn irgendein Ticket-Gauner das Originalticket kauft und ihm dann noch das Geschenk gemacht wird, dass er es auf dem offiziellen Weg verkaufen für den irrsinnigen anderen Preis. Also du kannst auf der FIFA-Seite auf dem 2. März schauen, dann kannst du das Ticket auswählen, dann siehst du, wo du bist und dann steht so, ja, Originalpreis $70 und du zahlst 340 oder so. Es gibt keinen Grund, um das zu machen. Wenn du so einen 2. März einführst, liebe FIFA, dann führe ihn ein mit irgendwie maximal 15% mehr.
Ja, also, aber ja, yo, Dreamer, you. Stell dir vor, ja, der Viertelfinale, Halbfinale, was die für ein Business machen.
Ja, das ist wieder etwas anderes. Dieses Spiel werden voll sein, aber wenn du so eine WM machst mit so vielen Stadien, mit so grossen Stadien und dann sind viele Gruppenspiele leer, ist es schade. Und da, ich bin eigentlich drauf gekommen, jetzt bin ich zum Rant ausgeartet. Ich möchte noch loswerden. Südkorea, Tschechien haben sie ja gemeldet, dass fast ausverkauft. Die Stimmung, ich habe gefunden im Fernsehen, die Stimmung ist gut gewesen. Die Südkoreaner haben Party gemacht. Aber du hast relativ viele leere Plätze gesehen. Und die FIFA hat sich heute zu dem geäussert, respektive heute, morgen, Samstag, was auch immer. Und hat gesagt, ja, sie haben nur die erzählt, die gekommen sind, aber viele haben sich dann sind in den Rängen am Stehen und sind da nicht an ihren Platz gewesen. Also ich habe selten so eine dumme Aussage gehört.
Also ich muss auch noch schnell, ich weiß, wir sind in Nachspielzeit, aber ich weiß noch genau, wo die USA, wo die WM ist vergeben worden, in meinem Umfeld hat jeder Fußball in der Serie gesagt, leck, ist das Geld, da werde ich gehen mit meinen Kollegen. Kein einziger ist gegangen. Es ist einiges passiert in diesen Jahren. 1600 Schweizer offiziell im Stadion, vielleicht sind es dann ein paar hundert mehr, aber kläglich, wenn du überlegst, wie coole Fußballreise. Wir zwei wissen es ja sehr gut, dass eigentlich wäre. Keiner von meinen Kollegen also aus dem Umfeld hat das. Ja, mal einen gemeinsamen Freund geht jetzt für ein Spiel. Aber ey, das ist schon traurig, oder, was da passiert ist in den letzten Jahren. Die politische, aber auch die FIFA, wie sie vorgeht. Und das finde ich ein bisschen schade, wo eine WM in Kalifornien hat doch auch vor ein paar Jahren gesagt, leck, ist das geil. Sind wir uns einig, oder?
Also, ich bleibe, wo die WM vergeben worden ist, bin ich gesehen, wow, jetzt hast du Russland gehabt, Brasilien,
Katar.
Brasilien, super, Katar. Und jetzt kommt die USA, Kanada, Mexiko. Und das ist doch geil. Und das hat sich leider schon gewandelt. Ich bin ja jetzt im Land drin, jetzt darf ich ja Kritik äußern. Nein, aber nein, das ist wirklich schade. Aber wir hoffen jetzt mal, dass es trotzdem einigermaßen die komischen Zweitmarkt-, Schwarzmarkt-Tickets irgendwie loswerden. Dass das Spiel morgen nicht vor so leer. Ich habe wirklich Angst, dass das Spiel morgen. Ja, die 1600 Schweizer kommen und nachher ist dann fertig.
Gut, ich habe noch ein Schlusswort. extra Nachspielzeit. Also, weißt du, 12 Anspielzeit, ich weiss, es ist wegen dem europäischen TV-Markt und es ist alles gut, aber eigentlich ist ja das völlig weird und falsch. Die sollten eigentlich am Abend spielen, alle spielen, und dann ist es halt die Nacht, geht nicht wegen der TV-Recht, ist mir alles klar, ich bin nicht blöd. Aber es ist sehr speziell. 12 Uhr Mittag ein Fußballspiel, also das ist wirklich wie Drittliga, ja, Sonntagmorgen. Ich habe Mühe damit, aber klar, ich bin froh, kann ich den Match
spielen. Ich habe immer Drittliga Sonntagmorgen gespielt, ehrlich gesagt.
Ja, logisch.
Ich habe das gehasst. Ich habe das gehasst.
Aber vielleicht noch wichtig für mich, heute ist ganz ein grosser Tag, Samstag, weil Brasilien steigt um Mitternacht ein gegen Marokko, das beste Spiel der Vorrunde, beide Top 10 der FIFA-Weltrangliste. Und in Neymar leider noch, er ist im Aufbautraining. Aber ein paar Stunden später, heute Nacht auf einen Sonntag, könnte nichts Meister werden, zuerst mal seit 53 Jahren. Ich bin völlig elektrisiert. Du bist denen, du hast sicher gesehen, was in diesem Land los ist. Die ganz beste TV-Quote ever. Und das Spiel 4, geht es anschauen, Highlights auf YouTube oder was auch immer, wie nichts, der 29-Punkte-Rückstand aufgeht, wie sie eine Sekunde vor Schluss tippen. Also der Madison Square Garden ist, glaube ich, explodiert. New York ist explodiert und so etwas Geiles, jetzt haben wir das Wort ein paar Mal gebraucht, aber habe ich wirklich noch fast nie gesehen, außer wo Bayern gegen United 2 Goal in Nachspielzeit hat bekommen.
So geil, dass du alle deine sportlichen Freude mit dem Ausfall von Bayern oder von Deutschland hast. Also.
Genau, spricht nicht für mich. Nein, aber ich musste schnell loswerden, wenn wir das nächste Mal hören. Ich glaube nicht, dass sie schon Meister werden sein, aber let's go Knicks ist mir schon noch wichtig zu sagen.
Gut, let's go Nazi und ciao zusammen, bis bald.
Tschüss zusammen.
Andere Liga, der Fußball-Podcast vor 20 Minuten.